Ich bin ein Militär.
I have a dream that one day...
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
There is no freedom, but still there is hope.
Escapeology, the mysterious science of defying locks, perfected and demonstrated by Houdini. Oh. Entfesselungskunst, die geheimnisvolle Kunst, Schlösser, Eisenstangen, Zwangsjacken und Gefängniszellen zu überwinden. Entwickelt und perfektioniert von Houdini. Weltweit bekannt als der unbezwingbare Amerikaner. Unter vielen verblüffenden Kunststücken präsentiert Houdini seine neueste und größte Sensation. Die chinesische Wasserfolterzelle. Aus dieser entkommt Houdini kopfüber, völlig unter Wasser und mit gefesselten Füßen. $1,000 Belohnung. Wer beweisen kann, dass Houdini während der Vorführung Luft bekommt, erhält $1,000. Houdini nimmt jede ernst gemeinte Herausforderung an.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge His2Go, eurem Geschichtspodcast, wo wir jeden Montag mit euch um die Weltgeschichte reisen. Alle Epochen, Kontinente decken wir ab, immer auf wissenschaftlicher Grundlage und wir haben immer was anderes dabei. Mal was Skurriles, mal was Lustiges, Ernstes oder wahnsinnig, wahnsinnig Spannendes. So wie dieses Mal die Geschichte des Entfesselungskünstlers Houdini. Und Victor, ich bin sehr gespannt, denn ich kenne von ihm wenig, aber sein Ruf ist so groß, dass er mich auch schon erreicht hat. Ich bin sehr gespannt, was du diesmal für uns in petto hast.
Ja, und wir werden natürlich dein Wissen gleich testen. Bevor wir gleich in die Story einsteigen, wollten wir euch noch sagen, dass wir es großartig finden, wie ihr uns unterstützt habt in dem Jahr. Das ist ja hier die letzte Folge dieses Jahr und wir natürlich auch auf euch angewiesen sind, egal in welcher Form, weil wir natürlich keinen großen Verlag dahinter haben, hinter unserem Podcast. Wir haben auch keinen öffentlich-rechtlichen, der uns immer wieder unterstützt, sondern ihr macht das, indem ihr eben unsere Folgen klickt, weil wir dann eben über die Werbung, die wir schalten lassen, ja, Einnahmen haben, die natürlich ganz wichtig für uns sind, damit wir weiter wachsen können. Und deshalb kommt es eben immer wieder auch zu Werbung. Wir hoffen, das ist für euch in Ordnung, denn damit können wir das Ganze hier auch noch sehr, sehr lange weitermachen. Außerdem kann die Werbeunterbrechung manchmal auch ganz witzig sein. Wir haben vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr genau, David, wann ein Kommentar auf Spotify bekommen. Da wurde die Werbung zu TUI kommentiert. Da hieß es dann, Zitat, sehr passend die TUI-Werbeunterbrechung, als ihr gerade die erfrierenden Menschen im Wasser beschrieben habt mit, Zitat, macht doch mal wieder Urlaub am Meer und dann wohl Schwimmgeräusche. Also ja, gut, das ist natürlich tatsächlich schwarzer Humor in dem Fall.
Das ist makaber. Ja, aber kann man drüber lachen oder auch nicht, aber so zu sowas fühlt das auch.
Ja, stimmt, das ist vielleicht nicht für alle jetzt tatsächlich ganz lustig, aber naja, kann für den einen oder anderen ja auch unterhaltsam sein und ja, deshalb hoffen wir hier auf euer Verständnis. Aber David hat uns hier einen richtig coolen Drink mitgebracht.
Genau, und damit begeben wir uns jetzt quasi fast in unsere Folge. Wir müssen das natürlich noch klären, was ich hier angemischt habe, denn das hat es ein bisschen in sich. Es ist was Weihnachtliches, Victor, und es besteht eigentlich aus wenig Zutaten, vor allem aus Wein und aus Schokolade. Es ist Schokoladenwein aus dem 18. Jahrhundert, das Rezept. Und den müssen wir probieren, denn ich bin mir wirklich nicht sicher, ob der schmeckt. Also Prost.
Alles klar, dann Cheers.
Ist mal ein Löffeln.
Ja.
Eigentlich fast. Ja, Victor, was sagst du dazu, was ich dir wieder... Also es ist ja, ne? Von der Jahreszeit her passt.
Ja, es sieht sehr lecker aus. Es ist sehr interessant und sehr... Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also ja, genauso, wie man sich es vielleicht vorstellen würde, Wein und Schokolade gemischt. Erstmal was, woran man sich gewöhnen muss. Ich habe zum Glück auch noch ein Glas Wasser neben mir stehen.
Ja.
Und damit geht's los. Wir steigen ein in die Fragen. Wie hieß der erste Trick von Houdini? War das A, Liberatio, B, Metamorphosis oder C, Corpus Flexio?
Also Corpus Flexio fände ich irgendwie eine sehr billige Übersetzung von, weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und der Metamorphosis heißt ja, dass man sich verwandelt oder sowas. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Zumindest hätte ich das gewählt, weil es sehr dramatisch klingt. Deswegen nehme ich die Metamorphosis.
Woraus konnte sich Harry Houdini unter anderem befreien? Aus dem Bauch eines Walkadavers, aus einem verschlossenen Eisenbahnwaggon oder aus einem Käfig, der einem Heißluftballon hing?
Also ein paar Tricks habe ich vor Augen. Ich hatte jetzt irgendwie auf was unter Wasser gehofft. Glaube, das hat er nämlich auch gemacht. Wal Ja, würde mich auch nicht wundern. Die Zeit, die wir da haben, ist ja ziemlich wild. Ich nehme aber den Eisenbahnwaggon. Das finde ich jetzt irgendwie relativ machbar, sage ich mal.
Und zuletzt, letzte Frage. Wie begründete Houdini seine Zaubertricks? Durch Geisterbeschwörung, durch ein geheimes Buch voller Zaubersprüche oder durch sein einmaliges Talent und jahrelange Übung?
Also ich weiß ganz wenig über Houdini, aber ich weiß unter anderem, wie er stirbt. Ich sage natürlich dazu jetzt mehr nicht, aber ich habe das Gefühl, er hat oft seine Körperkraft betont. Das hängt nämlich so ein bisschen damit zusammen. Und deswegen wird es für mich Sinn machen, es gibt auch so ein Bild, was ich im Kopf habe, dass der ganz schön Muckis hat, dass er vielleicht seine Fähigkeiten so entwickelt hat, dass er wirklich gesagt hat, er ist einfach, wir haben ja auch gesagt, ein Fesselungskünstler, er ist einfach sozusagen eine Force of Nature. Er ist einfach so stark und so gut trainiert. Also Antwort C müsste das sein.
Gut, dann schauen wir uns an, wo du richtig liegst oder wo du vielleicht auch falsch liegst und starten mit unserer Geschichte. Und wir starten mit einem kurzen Zitat. My birth occurred April 6, 1874 in the small town of Appleton in the state of Wisconsin, USA. Ja. David, liebe Histogor-Hörer, unsere Geschichte beginnt hier direkt mit Fake News.
Ach so.
Über seine Herkunft log nämlich Harry Houdini fast obsessiv, muss man sagen. Auch wenn es für ihn wahrscheinlich so eher so etwas war wie Magie oder Magic und das gehörte einfach dazu, vielleicht auch dazu zu lügen. Bei dieser Folge wird es allgemein nicht immer einfach sein, Lügen, Illusion und Reales sauber voneinander zu trennen, aber hier können wir ihn auf jeden Fall entlarven. Denn an dieser Aussage, die Harry Houdini hier immer wieder treffen würde in Interviews, ist wirklich alles falsch. Auf die Welt kommt er nämlich am 24. März 1874, gut, das Jahr stimmt, aber nicht in Appleton und auch nicht in den USA, sondern im Königreich Ungarn. Sein Name ist Erik. Erik wird als viertes von 7 Kindern in die jüdische Familie Weiß geboren mit SZ. Sein Vater Meyer Samuel ist Rabbi und die Mutter Cecilia kümmert sich um die Kinder. Zu ihr hat der junge Erik von Anfang an ein ganz inniges Verhältnis, also zur Mutter. Und es ranken sich auch Geschichten um den außergewöhnlichen Kuchen der Mutter, einen Apfelkuchen von Cecilia. Erik soll nach diesem Kuchen so besessen gewesen sein, dass seine Mutter ihn kurzerhand in eine Schublade geschlossen hat. Und einen Schlüssel hat sie versteckt.
Verstehe.
Damit, was dann passiert ist.
Kein Problem für Erik.
Ja, kannst du dir vorstellen. Der Kuchen war damit natürlich nicht in Sicherheit. 4 Jahre nach der Geburt Eriks emigriert dann die große Familie über Hamburg in die USA. Hier erwartet sie anders als in Europa nicht derselbe Grad, zumindest an Diskriminierung. Einer der Brüder des zukünftigen Houdinis schrieb später, dass der Vater Rabbi Weiß nach einem tödlichen Duell mit einem Adligen zur Flucht gezwungen war und die Familie deshalb schlagartig aufgebrochen ist. Aber dafür haben wir eigentlich kaum bis keine Belege.
Okay.
Cecilia, Meyer Samuel, Erik, seine 5 Brüder und das jüngste Familienmitglied, endlich ein Mädchen zum großen Glück der Mutter, die bauen sich jetzt ein Leben in Appleton auf. Und die Tochter heißt Gladys und ich musste dann irgendwie das mit Glad assoziieren, also dass die Mutter jetzt auch ganz froh ist, dass sie nach 6 Jungs jetzt auch ein Mädchen bekommen hat, dass sie Glad war.
Ah.
Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat.
Durchaus möglich.
Oder ob das einfach nur... einfach nur irgendwie so meine erste Assoziation war. Appleton liegt in Wisconsin am Lake Michigan, wo auch die größeren Städte Chicago und Milwaukee liegen, so zur Verortung. Und hier in Appleton bekommt der Vater dann eine Anstellung als Rabbi. Rabbi Weiß jetzt mit Doppel-S und nicht mehr SZ wie zuvor. Mhm. Denn die Germanisierung der Namen, vor allem von osteuropäischen Migranten, das war eine ganz gängige Praxis, um die Eingliederung zu vereinfachen. Denn deutschstämmige Familien gab es auch schon sehr viele und das war dann auch für die eben hauptsächlich englischsprachigen Siedler dort einfacher dann zu schreiben und auch zu sprechen. Und deshalb hat es die Integration tatsächlich auch vereinfacht. Und auch Erik bekommt einen neuen Namen, David. Kannst du dir vorstellen, wie Erik jetzt genannt wurde? Sehr ähnlich auch zum Namen Erik, ehrlich gesagt.
Weiß nicht, also Erik wäre ja eigentlich kein Problem gewesen. Ich habe keine Ahnung.
Erich.
Oh.
Erich.
Ja. Ach so.
Gar nicht so weit weg. Ich meine, Erik könnte man wahrscheinlich auch sagen, aber er heißt jetzt Erich.
Okay. Ja.
Aber seine Brüder, muss man dazu sagen, seine Brüder und Eltern, vielleicht auch enge Freunde, die haben ihn sowieso immer Erich genannt.
Okay, das ist noch einfacher.
Das ist noch einfacher. Da muss man sich um die Endung überhaupt keine Gedanken mehr machen. Und die bleibt auch immer gleich. so verhältnismäßig reibungslos die Ankunft der Weiß in die 7000-Seelen-Gemeinde abläuft, also nach Appleton, so schlagartig verändert sich aber dann die Situation 4 Jahre später. Denn der Vater Maya Samuel verliert jetzt seine Stelle als Rabbi. Wahrscheinlich ist seine konservative Haltung dafür verantwortlich und vor allem seine fehlenden Englischkenntnisse. Mhm. Denn außer ja, Hebräisch, ein bisschen Ungarisch und vor allem Deutsch spricht er eigentlich keine andere Sprache. Denn die Familie Weiß spricht eigentlich Deutsch zusammen. Die Familie wird jetzt auf der Suche nach Jobs in die nächste Großstadt gespült, Milwaukee. Aber der Vater sollte von da an, von diesem Zeitpunkt an, nie wieder einer geregelten Arbeit nachgehen können. Also er wird sich immer wieder mit kleineren Jobs an den Gemeinden, an jüdischen Gemeinden über Wasser halten können. Aber so richtig gut geht es der Familie von diesem Zeitpunkt an erstmal nicht mehr. Auch wenn Erik oder der spätere Harry Houdini über seine Kindheit den Mantel des Schweigens hält, ist sie ganz entscheidend für die Ausbildung der späteren Legende, die wir alle heute kennen. Er sagt in Interviews später, "Such hardship and hunger became our lot that the less said on the subject, the better." Not und Hunger eben war unser Los. Lasst uns deshalb darüber nicht sprechen, könnte man paraphrasieren hier an dieser Stelle. Gesagt, getan eigentlich, zumindest für etliche Biografen, die danach die Geschichte über Harry Houdini geschrieben haben. Sie klammern eigentlich fast alle seine Kindheit aus. Wir aber, wir wollen das nicht machen, David, denn diese Kindheit ist ganz entscheidend dafür, dass er überhaupt diesen Weg einschlägt, denn er lernt das Leben jetzt auf die ganz harte Tour kennen.
Mit Sicherheit. Ja. Das ist, also ich bin sehr verwundert, dass die Biografien das weglassen. Das ist ja also echt eine total wichtige Phase, die sicherlich total verantwortlich dafür ist, wie er sich später verhält, was er für Ansichten hat und so weiter. Gut, dass wir das haben.
Und hängt sicher auch damit zusammen, dass es eben dem späteren Harry Houdini gelingt, einfach sehr, sehr selten darüber zu sprechen und alle, die darüber sprechen wollen, dann auch zum Schweigen zu bringen.
Zumindest also jetzt zu Lebzeiten wahrscheinlich.
Ja. Nicht auf die ganz harte Tour.
Ja.
Er wird jetzt kein Mörder werden, niemals. Natürlich.
Könnte sie verschwinden lassen.
Aber
vielleicht.
Er kann sie vielleicht verschwinden lassen oder ihnen eben durchaus zeigen, dass das nicht die Art ist, mit der mit ihm umzugehen ist.
Okay. Wie hat er das gelernt?
Ja, genau. Wie wird er zur Legende? Das ist jetzt der erste Teil unserer Geschichte. Ne? Der finde ich mit auch immer am spannendsten, sich so Biografien herausbilden. Mhm. Er möchte die Familie unterstützen. Er möchte selbst jetzt ein paar Pennies dazu verdienen, ein paar Cents und er lebt jetzt eigentlich größtenteils in den Straßen Milwaukees, treibt sich dort herum, verkauft Zeitungen oder poliert Schuhe. Er lernt also sehr, sehr früh auf Menschen zuzugehen, sehr, sehr früh Menschen, fremde Menschen anzusprechen und ihnen irgendwie etwas zu verkaufen. Mhm. Also vielleicht auch gewissermaßen so eine kleine erste Show abzuziehen. Das wiederum führt dazu, dass er gemeinsam mit seinen Brüdern sehr schnell auch enge Freundschaften schließt und Erich ist auch als Junge voller Tatendrang. Also er hat eigentlich immer, er will immer irgendwas unternehmen, irgendwie was Neues entdecken. Und er ist von Anfang an sehr daran interessiert, Sport zu treiben. Also er läuft die ganze Zeit, er schwimmt, er taucht mit seinen Freunden um die Wette, springt von Brücken, macht Handstände und auch Räder auf den Brüstungen. Und in dieser Zeit, so mit 9 Jahren, merkt er auch, dass es einige Menschen gibt, die sich schon auch für diese Kunststückchen, so nenne ich es mal, interessieren. Und er verdient jetzt auch mit diesen kleineren Show-Einlagen sein erstes Geld als, in Anführungsstrichen, Künstler. Sein Körper, seine Physis, die ist für ihn sehr früh ein ganz elementarer Bestandteil seines Lebens. Und da genau das hattest du angesprochen. Ne?
Ja, und jetzt, also ich habe nur ein einziges Bild, weil ich das vor kurzem gesehen habe, vor Augen. Und da sieht der Mann durchaus, also ich glaube, der ist nicht groß, der sieht klein aus, aber richtig muskulös, drahtig. Also dem würde ich sofort zutrauen, dass er irgendwie die Brücke hochklettert und dann runterspringt mit dem Salto. Der ist richtig massiv gebaut.
Genau, der ist massiv, aber drahtig sagst du auch, weil die Muskeln so definiert sind. Also der hat einen unglaublichen Körper,
so ein Turner
und unglaubliche
oder sowas,
Physis.
Ne?
Ja, richtig. Genau, ist nicht ganz so groß, das stimmt auch. Und er wird später dann auch sagen, dass das ein ganz entscheidendes Charakteristikum dafür ist, dass er so erfolgreich wurde.
Okay.
Der Junge hält sich also auf jeden Fall fit. So viel kann man festhalten. Er joggt durch das jüdische Viertel, er hängt jetzt auch in Parks an Baumästen, um seine Beine zu trainieren und fängt mit dem Boxtraining an.
Ah.
Aber das ist noch nicht alles. Milwaukee wird Ende des 19. Jahrhunderts von einem neuen Hype erreicht.
Aha.
Und ich weiß nicht, ob du weißt, von welchem Hype die Rede sein kann. Es geht um eine Sportart, wofür man auch ein größeres Objekt braucht. Ist gerade auch super in.
Ein größeres Objekt.
Ich wollte nicht Gefährt sagen, aber man könnte auch Gefährt sagen.
Reiten?
Keine Ahnung. Das Fahrrad.
Ach, dieses Gerät. Okay, nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Dieses Gerät. Ja, ich wollte es dir nicht so einfach machen.
Ja.
Er macht beim ersten Radrennen des Mittleren Westens mit. Und wer sich jetzt fragt, wie er sich denn zu dieser Zeit so ein teures Gerät oder Gefährt leisten konnte. Ja. Er war Messenger Boy, Postbote.
Mhm.
Er war immer auf der Suche nach kleinen Jobs. Und als Postbote hatte er auch sein erstes Rad, wahrscheinlich Lean bekommen, um damit eben die Post auszutragen. Also man kann alles in allem sagen, dass der junge Erich Weiß ein sehr neugieriger, ehrgeiziger und vor allem sportlicher Junge war, der zusätzlich auch sehr gerne im Mittelpunkt stand.
Hm.
Einem Journalisten erzählte 1910, Zitat, ich möchte immer der Erste sein. Das ist es, wofür ich lebe und meine ganze Kraft gebe. Wenn ich das nicht länger schaffe, möchte ich mich aus dem Leben verabschieden.
Oh, okay.
Ja. Ich würde sagen, er hat auf jeden Fall relativ klare Vorstellungen, wie sein Leben ablaufen soll und wo er in der Hierarchie stehen soll.
Ein Mann der Extreme. Ich finde, da hört man ja fast schon raus, dass er fast wie zwei Seiten hat. Also so diese Ruhmsucht jetzt extrem ausgedrückt, aber dann, wenn er dann aus dem Leben scheiden will, wenn das nicht klappt, durchaus auch wahrscheinlich eine dunkle Seite. Also so ein bisschen die Karriere so, entweder es klappt oder es ist eine absolute Katastrophe.
Ja, dieser Fatalismus, der wird ihn auch verfolgen, aber er wird eben sehr lange noch an diese Karriere glauben, was ja dann auch letztlich zum Erfolg führen soll.
Ja.
In einer der letzten Biografien, wo auch viele ganz aktuelle Zauberkünstler zu Wort kommen, ist auch davon die Rede, dass Erich Weiß clever und mischievous war, also so spitzbübisch.
Mhm.
Gleichzeitig aber eben auch genial und das auf eine Art und Weise, die er selbst und seine Familie noch nicht so richtig greifen konnten. Also was kann man eigentlich damit machen? Seine erste Show performt er als Erich Prince of the Air, Prinz der Lüfte, in einem Wanderzirkus und er ist damals noch 9 Jahre alt.
Oh.
Und dieser junge Prince of the Air tanzt mit einer roten Strumpfhose, die ihm seine Mutter gestrickt hat, akrobatisch an den Seilen und schwingt sich dann rückwärts runter, ist nur noch an den Füßen sozusagen festgemacht am Seil, um dann mit den Zehen oder vielleicht sogar nur den Wimpern eine Nadel vom Boden aufzuheben. Dieser Trick, den wird er immer wieder aufführen. Das ist aber allerdings ein Trick, der eher in seiner Jugend ihn sehr stark prägt.
Es
ist noch nicht der erste große Trick, zu dem wir ja noch kommen.
Das ist verrückt. Ja.
Es braut sich auf jeden Fall schon was zusammen. Und viele fragen sich vielleicht an der Stelle, was ist eigentlich mit der Schule? Ja, die langweilt ihn, ganz klar. Und interessiert ihn nicht groß. Und deshalb wollen wir damit auch gar keine Zeit verlieren, darüber jetzt zu sprechen. Ihn ergreift bald sowieso eine ganz neue Faszination. Er findet nämlich Schlösser richtig cool.
Und zwar nicht die Gebäude, sondern die Metallkonstrukte.
Ja, sogar eigentlich alle Schlösser.
Ja.
Also sobald er irgendwie ein Schloss sieht, egal wo es hängt, was es zuschließt, schaut er sich das genauer an. Also Schließtyp, Modell, welche Marke, das will er alles immer ganz genau wissen. Und das wird noch stärker geprägt dadurch, dass er bald als eine Art Azubi beim Schlossermeister anfängt. In Milwaukee zu dieser Zeit. Er ist jetzt 11 Jahre alt. Und in den nächsten Monaten saugt er alle Informationen über Öffnungs- und Verschlussmechanismen auf. Und es ist ziemlich sicher, dass er in dieser Zeit jetzt auch lernt, mit sehr viel Übung und Geschick Schlösser, die verschlossen sind, mit einem Draht zu öffnen, also mit einem Dietrich.
Mhm.
Und er übt. Und die Geschichte Houdinis, die geht an dieser Stelle vielleicht ein wenig anders, wenn er das rückblickend erzählt. Denn er zielt dort immer wieder auf ein ganz schicksalhaftes Ereignis ab und erzählt später dann eben den Newspapern, den Zeitungen und auch in den Interviews, es gab einen ganz entscheidenden Moment, ein Crescendo in seiner Biografie, kann man sagen. Und die geht so. Eines Abends betritt ein Sheriff das Geschäft des Schlossers mit einem Häftling im Schlepptau. Braucht seine Hilfe, gibt der Sheriff zu Protokoll, denn er muss die Handschellen seines Gefangenen öffnen, der aufgrund fehlender Beweise freizulassen ist. Den Schlüssel hat er aber verloren. Der Schlosser nimmt eine Feile in die Hand, legt los, aber es dauert und funktioniert auch nicht wirklich und da hat der Sheriff eine Idee. Warum soll das nicht hier The Kid machen? Der Kleine, der daneben sitzt, das ist zu diesem Zeitpunkt natürlich Erich. Und die beiden gehen dann zusammen Bier trinken und Erich wird mit dieser Aufgabe allein gelassen. Probiert es auch erstmal mit der Feile, aber es klappt einfach nicht. Und er steht jetzt eigentlich vor einem fast unlösbaren Problem. Und vor ihm eben dieser großgewachsene Mann in Handschellen, von dem man nicht so genau weiß, ob er nicht doch irgendwie Dreck am Stecken hat. Naja, auf jeden Fall ist es dann so, dass er ganz plötzlich einen Lichtblitz hat. Eine Art Urknallmoment in seinem Leben. Und er folgt jetzt seinem Instinkt und biegt und formt den Draht, den er verwendet, perfekt, sodass er, als er die Handschellen dann packt und eine Hand eben, also eine Handschelle, die in einer Hand liegt und dort den Draht in das Schloss windet und mehrfach dreht, dass dann diese Handschelle aufspringt und noch schneller geht es dann bei der zweiten an der anderen Hand. Und der Freigelassene ist ziemlich überrascht, dass es dann plötzlich so schnell geht, fassungslos, aber das ist die Geschichte, die Erich erzählt. Und er sagt auch, dieser Mann, dieser Gefangene oder Freigelassene, Gefangene, wie auch immer, das ist der Einzige, der eigentlich mein Geheimnis kennt, ja, wie ich Schlösser öffne.
Er war dabei, als es erfunden wurde quasi, das Geheimnis. Okay.
Genau, welche Details hier an der Geschichte wahr sind oder nicht, wissen wir heute nicht ganz genau. Er wird vielleicht immer wieder so Momente gehabt haben, aber er kennt sich auf jeden Fall, das können wir hier festhalten, mit Schlössern sehr, sehr gut aus. Ja. Also mit reiner Illusion hat das hier an dieser Stelle nichts zu tun. Das kommt dann teilweise auch erst später. Das ist also so eine Art kognitiver Durchbruch, aber in seiner Biografie heißt es noch nicht, dass er jetzt mit 11 Jahren zu Harry Houdini wird oder dass er tatsächlich berühmt wird. Noch niemand kennt ihn und die Familie, der geht so schlecht, dass sie jetzt weiterzieht nach New York City, zur wirklich größten Stadt jetzt in die USA, um dort irgendwie noch Hoffnung zu schöpfen, um einen Job zu finden. Vor allem der Vater sucht da jetzt natürlich einen Job. Erich wird da weiterhin auf den Straßen unterwegs sein, sich ein paar Cents verdienen und seine Palette an Tricks erweitern. Und er wird das tun, indem er anfängt, richtig viel zu lesen. Denn so informiert man sich über vielleicht neue Tricks, wobei ganz viele auch geheim gehalten werden. Aber so leichte Kartentricks, das kann er eben immer wieder aufgreifen und außerdem seine Nadelauflese mit Wimper oder Zähnen, wenn er da so rückwärts hängt, das führt er immer noch auf und damit kann er sich auch ein bisschen Geld dazu verdienen. Aber Erich the Great, wie er sich dann dort nennt, also man merkt, Selbstbewusstsein hat er.
Anspruch, ja.
Schafft es immer noch nicht, ne? Ist immer noch nicht der Durchbruch und er glaubt weiter dran und vor allem stellt er jetzt seinen Körper. Also mit 15, 16 läuft er im Central Park, stellt teilweise sogar Rekorde auf, schwimmt im East River, macht auch bei Wettbewerben und Wettrennen mit. Boxeinheiten im Boxclub im hiesigen sind natürlich auch ganz wichtig für ihn und er wird fast ein Profi-Boxer. Also diese Option steht ihm wohl fast offen, aber er wird diesen Weg nicht gehen. Zum Glück können wir im Nachhinein sagen, weil er ja dann für etwas bekannt sein wird, was es vorhin in der Form noch nie gegeben hat. Es gibt ganz viele Bilder auch von ihm, wo man sieht, wie er diese Medaillen trägt, wie er sie über die Schulter hängt. Und das ist auch wieder typisch Harry Houdini. Viele der Medaillen sind Kopien, die er selbst hat anfertigen lassen, damit es noch massiver aussieht.
Jedes Foto zwei mehr. Ja, dann sieht er aus wie Michael Phelps wahrscheinlich mit diesen, keine Ahnung, 30 Olympiamedaillen oder so.
Ja. Und du kannst dir vorstellen, David, Alkohol und Zigaretten, das
darf nicht fehlen.
Sind beides Dinge, die er nicht anrühren wird.
Ach so, okay. Ja. Ich dachte, auch da schlägt er zu, weil es jetzt sozusagen zum Image passt, aber er ist da enthaltsam. Also Fitness an erster Stelle.
Ja, also sein Körper ist wirklich alles. Seine Physis, also irgendwie weiß er vielleicht auch oder hat er im Kopf, dass seine körperliche Verfassung ihm letztlich irgendeine Art von Karriere möglich machen wird, die er sonst nicht haben könnte.
Würde ich
zumindest
auch denken.
Ist ihm das so wichtig, dass man das fast gar nicht anders erklären kann.
Ja, was er bisher gemacht hat, hat ja davon abgehangen, dass er da auch in der Lage ist, im Zirkus zu performen oder im Boxring. Das ist ja logisch. Und vielleicht hat er gemerkt, dass wenn er ordentlich was trinkt, sein Sparringkampf oder sein Boxkampf sicherlich nicht so gut läuft. Also würde schon Sinn machen. Und daher quasi ja sein Kapital eigentlich hat er jetzt gefunden, sein Körper.
Das stimmt.
Straight Edge, keine Drogen, kein Alkohol, nix.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat seinen Körper, er ist auch durchaus innovativ. Also er hat echt ein paar Tricks auf Lager.
Ja.
Aber ihm selbst bringt das jetzt eigentlich für seine berufliche Karriere noch nicht so viel. Also er weiß noch nicht so recht, wie das jetzt ihm tatsächlich zunutze sein kann, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Ne? Wir wissen natürlich, was dann aus ihm wird. Zu diesem Zeitpunkt weiß Erich das noch nicht. Und fragt sich vielleicht auch, ob man tatsächlich so etwas wie ein Künstler oder Zauberkünstler sein könnte. Zumindest wir fragen uns das, David. Gleich in einem Teil, der nie fehlt in unseren Geschichten. Vorher noch als kleine Einleitung. Erich wird jetzt immer häufiger in den Bibliotheken unterwegs sein und dann auf ein ganz entscheidendes Buch stoßen. Und dieses Buch wird ihn mehr oder weniger zu Harry Houdini machen. Und in diesem Abschnitt, den wir jetzt angehen, werden wir also diese Verwandlung durchlaufen. Ja. Und wie nennen wir den Abschnitt?
Den Abschnitt nennen wir nicht Metamorphose oder Verwandlung, sondern den nennen wir jetzt erstmal historischer Kontext. Und es klingt ja so, als wäre das jetzt der Kontext der Magie. Also ich bin gespannt.
Ja, es geht auf jeden Fall auch um Magie, beziehungsweise wie sie professionell aufgebaut war, wo zu dieser Zeit überhaupt Künstler aufgetreten sind und wie sich das herausgebildet hat.
Bin gespannt.
Zusätzlich eben auch zum wirklich tatsächlich historischen Kontext. Also wir müssen sagen, dass Houdinis Aufstieg zum Ruhm auch ein Ergebnis der Bedingungen war, die in dieser Ära, zu dieser Zeit eben vorgeherrscht haben.
Und wir sind jetzt bei seinem Aufstieg zu Beginn des 20. Jahrhunderts?
Wir sind in den 1890ern, aber an der Schwelle zum 20. Jahrhundert.
Okay.
Und das Land ist zu dieser Zeit von inneren Spannungen auch geprägt, von erbitterten Konflikten auch zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern auch. Und es ist in vielen Städten so, dass ja die Mietskasernen voller frustrierter Menschen auch sind, dass Einwanderer einströmen weiterhin und dass das Land sich einfach allgemein sehr im Aufruhr befindet. Gleichzeitig breiten sich auch Gewerkschaften aus und man kämpft insgesamt eigentlich für eine bessere Lebensqualität für möglichst viele Menschen. Und Paraden, Proteste, Unruhen, die waren an der Tagesordnung. Und das heißt gleichzeitig, dass sich zu dieser Zeit aus unterschiedlichsten Gründen sich Menschenmassen auf den Straßen versammeln. Und dieser Zustand sollte natürlich auch dann die Karriere von Harry Houdini, dem späteren, beflügeln. Es gibt zu dieser Zeit, kann man hier an der Stelle nochmal dazu sagen, natürlich kein Fernsehen, kein Radio oder auch sonst noch keine bewegten Bilder. Also wer Unterhaltung will, der muss schon selbst zur Show hingehen. Ja,
und Informationen auch, muss man sagen. Ja. Also wenn du was wissen wolltest, was passiert, musst du auch raus. Die Zeitung gibt's draußen, Radio gibt's nicht. Also auch die Informationen werden weitergegeben, auch da. Also man, du hast recht, man endet auf der Straße, wenn man was erleben will oder erfahren will.
Und zu dieser Zeit gibt es auch schon die ersten Vergnügungsparks, wie zum Beispiel auf Coney Island, das ist ein relativ bekannter Park, Halbinsel vor Brooklyn, also in New York. Und Ende des 19. Jahrhunderts kommt dann auch das Zirkuszelt in den USA auf, ein Wanderzirkus, und auch dort treten natürlich Künstler auf und Künstler unter anderem, die eben auch Kunststücke und Zaubertricks vorführen. Parallel dazu finden auch in den sogenannten Dime Museums sogenannte Freak-Shows statt. Und das sind unrühmliche Veranstaltungen, bei denen Tiere, aber auch Menschen zur Schau gestellt wurden. Und diese Menschen waren eben nach den Maßstäben der Zeitgenossen damals oder galten als abartig und wurden deshalb zur Schau gestellt, zum Beispiel siamesische Zwillinge. Es gibt aber auch andere Personen, die zur Schau gestellt wurden aufgrund ihrer Historie. Und wir haben mal über einen gesprochen. Das war einer der Protagonisten von dem Vulkanausbruch des Montagne Pelé. Da hatten wir ja einen Überlebenden. Es hat sich letztlich herausgestellt, dass es noch ein, zwei Überlebende zusätzlich gab. Aber zu dieser Zeit dachte man, es gibt von den Tausenden von Menschen, die dabei umgekommen sind, nur einen Überlebenden. Und auch den hat man eben in diesen Dime-Museen zur Schau gestellt.
Und Dime Museum, Victor, wegen dem Dime, den man dafür bezahlt, richtig? Also eine kleine Münze kannst du schon rein und dann siehst du die sogenannten Freaks. Okay.
Ja, richtig. Aber es gab eben nicht nur diese Freakshows oder diese Kuriositäten, sondern dort fanden auch Varieté, Akrobatik, Musik und Comedy-Veranstaltungen statt. Also genau das, was so jemand wie Erich zu dieser Zeit vielleicht anstreben möchte. Als Erich Weiß dann eben eines Tages im Alter von 17 Jahren ein ganz entscheidendes Buch entdeckt, kennt er vielleicht auch diese Unterhaltungslandschaft schon ein bisschen. Wir haben sie jetzt auch kennengelernt. Auf jeden Fall wird er sie noch besser kennen, nachdem er dieses Buch gelesen hat. Denn dieses Buch heißt Memoirs of Robert Hooter, Ambassador, Author and Conjurer by Robert Hooter.
Houdin, sagst du, Victor. Meine Französischkenntnisse sind natürlich jetzt voll aufgeploppt. Das ist ja ein sehr ähnlicher Name eigentlich.
Ein französischer Zauberkünstler, der zu dieser Zeit eigentlich sehr, sehr berühmt war. Aber Berühmtheiten kursierten eben, oder die Informationen zu Berühmtheiten kursierten anders damals, als sie es heute tun. Und er wird diese Biografie, dieses Buch verschlingen. Ja. In einem Tag, in einer Nacht liest man. Die Mutter kommt am nächsten Tag in das Zimmer rein. Da liegt er dann mit seinen Kleidern vom Vortag von der Arbeit auf dem Bett und liest es immer noch. Ich musste so ein bisschen an mein Harry Potter Fieber Da denken, als ich so 10, 11 war, da war das tatsächlich auch so der erste Harry Potter. Ich weiß noch, da waren wir in einem Museum unterwegs. Ich weiß schon gar nicht mehr, worum es da ging, was da für Bilder hingen. Muss Kunst gewesen sein, weil meine Mutter uns da immer gerne mitgenommen hat. Aber ich war immer versunken in diesem Buch. Also ich bin damit rumgelaufen, habe irgendwie jeden angerempelt. Und so müssen wir uns das jetzt hier beim Erich auch vorstellen.
Ja, ich weiß auch noch, wo ich war, als ich den ersten Harry Potter Band gelesen habe. Ich war im Urlaub in Spanien. Das vergisst man so schnell nicht. Und den vierten habe ich gelesen von einem Mädchen ausgedient, was auf einer Alm gearbeitet hat. Das weiß ich auch noch.
Klar,
jedes Mal auch eine Offenbarung, ja.
Und er liest jetzt eben auch von den Tricks, also von Kartentricks. Das ist aber erstmal nicht so spektakulär. Da kennt er auch schon einige. Aber zum Beispiel auch, wie es vielleicht möglich ist, oder es zu zeigen, zumindest Gedanken von seinem Gegenüber zu lesen. Oder wie man auch einer Taube den Kopf abtrennen kann und sie dann wieder zum Leben erwecken kann.
Okay.
Also er fängt jetzt wirklich an, sich mit auch Zauberkünsten zu beschäftigen, Zaubertricks. Und Robert Houdin soll auch der Erste gewesen sein, der diesen relativ klassischen Trick durchgeführt hat, meistens eine Frau oder einen Menschen mit einer Säge in zwei zu teilen oder allgemein zu teilen.
Klar.
Also auch das geht wohl auf ihn zurück. Und ja, für den jungen Erich ist das natürlich hier ein ganz besonderer Moment. Und vor allem seine Illusionen faszinieren ihn. Also das ist für ihn wirklich unglaublich, wie dieser Robert Houdin auch vor europäischen Königinnen und Königen auftreten wird und auch Menschen oder auch Objekte so fliegen lassen wird. Also Levitation ist hier das Stichwort.
Okay.
Auch das findet er total beeindruckend. Und dementsprechend, jetzt ist es, glaube ich, klar geworden, wird er sich auch nach dem Urvater der modernen Zauberkunst, wie man sagt, sich benennen. Und er sagt auch später zu dem Zeitpunkt, "From the moment that I began to study the art, he became my guide and hero." Mhm. Also er wird sich hier fast ihm gewissermaßen unterordnen. Das wird sich später natürlich wieder ändern. Aber Stunts, Tricks und die Geschichte der Magie, das ist jetzt für Erich alles, nachdem er dieses Buch gelesen hat. Von seinem hart verdienten Taschengeld nimmt er jetzt Schauspielunterricht, Debattenunterricht, feilt an seiner Sprache und seiner Ausdrucksweise, die später wirklich ein Markenzeichen von ihm werden sollte. Als Harry und Jack mit 17 Jahren erstmals auf Tour gingen, waren dann aus ihnen die sogenannten Houdini Brothers geworden. Aus dem Spitznamen von Erich, Eri, machte er kurzerhand Harry.
Ah, Eri, ja, ist doch auch irgendwie nah dran, ja.
Ja, Harry, und fertig war die Verwandlung. Harry Houdini von Harry Houdini hieß übrigens auch eine ganz frühe Autobiografie von ihm, damit auch keine Zweifel aufkommen.
Gut.
Illusion war für ihn also wirklich das A und O. Hm. Er war jetzt sein Leben lang Harry Houdini und ließ da auch niemanden mehr dran an dieses Konzept. Und es gelang ihm, das so gut zu verkaufen, dass es fast 80 Jahre dann gedauert hat, bis man die Wahrheit nach seinem Tod überhaupt erfahren sollte. Also dass er zum Beispiel gar nicht in den USA geboren war. Es gab dann vorher schon erste Gerüchte, aber es wurde dann erst sehr, sehr spät ein Komitee darauf angesetzt, die Wahrheit herauszufinden über die Kindheit von Harry Houdini. Naja, und damit auf jeden Fall wird Erich Weiß, alias Erich Weiß oder Eri, wie er in der Familie anfangs genannt wird, zu Harry Houdini. Und ich würde sagen, wir lassen ihn auch mit unseren Möglichkeiten auferstehen. Das heißt mit Audio.
Oh.
Wir haben nämlich eine Aufnahme, wo er unter anderem seinen Namen sagt und sich im Jahr 1914 auch ankündigt. Das ist ganz kurz, aber hier spielen wir das ein.
Ja,
das ist
ja super.
Hey Houdini, October 29, 1913.
Wahnsinn, ich habe genau zwei Sachen verstanden, beziehungsweise drei, nämlich Harry, Houdini und 1914 oder 13. Mhm. Sonst absolut nichts, aber ich finde es immer wahnsinnig spannend, diese ganz, ganz alten Audioaufnahmen zu hören, die wir immer noch haben.
Ja.
Und man hört natürlich schon auch ein bisschen mehr, auch wenn man die Wörter nicht verstehen kann, denn das ist ja jemand, der hier, der redet jetzt nicht so langweilig zum Einschlafen, sondern Charisma ist schon so ein bisschen präsent, auch nach über 100 Jahren dieser Aufnahme. Das ist jemand, das ist wie so ein Marktschreier oder so ein Zirkusankündiger, ne? Die Stimme hat schon was.
Ja, die ist richtig knackig, oder?
Ja.
Also knackig und irgendwie auch geheimnisvoll. Kann natürlich auch sein, dass es dies, das mit der Zeit auch jetzt irgendwie so wirkt, aber auch die Zeitgenossen sagen, er hatte wirklich eine außergewöhnliche Aussprache. Und es ging nicht darum, dass er irgendwie einen Akzent hatte, irgendwie einen europäischen oder osteuropäischen, sondern wirklich, dass er Manche haben, glaube ich, auch Parisian Englisch gesagt, also Pariser Englisch, dass es irgendwie so fein war.
Ja, es geht auch um den Stil, denke ich, also um die Ankündigung. Wir haben ja schon über Menschenmengen gesprochen und viele sehen ihn vielleicht gar nicht, aber sie hören die Stimme und die hören so dieses Typische der Zeit. Kommt vorbei zum großen Houdini, so ne, mit diesem sehr betonten, was man aus dieser Zeit so kennt. Also das ist schon, ja, das merkt man auch an der Audioaufnahme, finde ich, dass er ein Talent dafür hat.
Also hier beginnt auf jeden Fall jetzt die große Karriere des Harry Houdini. Aber nicht mit einem Knall, wie man es vermuten könnte, sondern eher mit einem Lüftchen.
Ja.
Das sich auch ziemlich schnell wieder verzieht, ehrlich gesagt. Denn die einfachen Kartentricks, Münzzaubereien und Verwandlungszaubereien, wie zum Beispiel ein Tuch in einen Blumenstrauß zu verwandeln, die überzeugen das Publikum erstmal nur so mäßig, würde ich sagen. Es ist einfach alles nicht wirklich neu, nicht wirklich spektakulär oder legendär, wofür er jetzt tatsächlich zur Nummer 1 aufsteigen könnte, was ja tatsächlich sein Ziel ist. Mhm. Wie er später ja zugeben sollte, das wollte er immer. Er wollte immer die Nummer 1 sein. Aber für aufwendigere Tricks fehlt ihm auch einfach das Geld. Denn dafür braucht man ziemlich teure Apparate teilweise, um richtig spektakuläre Tricks und Stunts zu machen.
Am besten wäre ein Sponsor, der sagt, ich sponsor dir das und ich besorge die Presse. Ne? Und da hinzukommen, das ist natürlich, ja, muss man irgendwie Aufmerksamkeit generieren.
Ganz klar, der fehlt am Anfang. Und dann folgt ein Jahr später dann auch noch ein schwerer Schicksalsschlag. Also sein Vater stirbt nach einer längeren Krebserkrankung. Und auf dem Sterbebett, und das ist ganz wichtig für Harry und auch für seine Biografie, nimmt sein Vater ihn nochmal zur Hand und lässt ihn ein Versprechen wiederholen, das er ihm bereits Jahre zuvor auch abgenommen hat. Er, Erich, soll sich bis zuletzt um seine Mutter kümmern. Die Mutter Cecilia, die, wie er sagt, wundervolle Frau, die er hat, also vom Vater. Und dieses Versprechen wird ihn wirklich ein Leben lang motivieren, weiter dran zu bleiben und weiter ganz energisch aufzutreten und zu performen. Auch wenn es eben sehr, sehr schwierig sein konnte und er ja davon eigentlich kaum leben konnte. Erst Harry und Jack und dann Harry und Dash, also in unterschiedlichen Brüderkonstellationen, treten die sogenannten Houdini Brothers in Städten um New York auf, bei Gigs, in Museen oder eben auch auf Coney Island im Freizeitpark. Sie versuchen sich also jetzt hier einen Namen zu machen. Das gelingt ihnen aber ein erstes Mal erst 1893 bei der Weltausstellung in Chicago. Hm. Es ist nicht so, dass sie dort direkt einen Auftritt haben, aber eben in einem benachbarten anliegenden Dime Museum. Also dort können sie auftreten zusammen und Harry tritt hier als eine Art Yogi auf. Er trägt dunkles Make-up um die Augen und lässt dann Pflanzen wie von Geisterhand wachsen und verwandelt sie in wenigen Sekunden in Mangobäume. Aber sie treten eben nicht direkt bei der Ausstellung auf und bleiben eben weiter erstmal relativ unbekannt. Aber das dunkle Make-up, das wird sein Markenzeichen bleiben. Ich glaube, sehr bekannt ist auch dieses Bild, wo er so einen ganz festen Blick hat in die Kamera und einen wirklich so anstarrt und fast so in Grund und Boden starrt. Das ist eigentlich eine ganz bekannte Darstellung von ihm. Und genau dieses Make-up wird er jetzt bei den Auftritten meistens tragen. Aber Harry muss sich weiterhin eben in diesen Dime-Museen aufhalten, weil er noch keine richtige feste Anstellung bekommt. Er bleibt aber im Austausch mit anderen Künstlern zu dieser Zeit, die natürlich sich auch irgendwie hochkämpfen wollen. Und er erfährt immer wieder von neuen Dingen. Gerade ist zum Beispiel Elektrizität ganz groß. Damit irgendwie effektiv zu arbeiten oder sich als jemand zu verstehen, der Elektrizität nutzt, um irgendeine spirituelle Kraft zu gewinnen. Für Harry ist das eigentlich nicht so richtig was, aber er schaut sich eben ab, was man noch für Tricks mitnehmen kann. Eine Sensation dieser Zeit sind die American Electric Girls. Junge Artistinnen, die mit funkelnden Kostümen, versteckten Stromkreisen und schimmernden Drähten auftreten. Und sie nutzen eben jetzt diese elektrische Ästhetik und machen auch noch Schwebeillusionen dadurch unglaublicher, wo natürlich dann irgendwo Drähte wieder versteckt sind oder tatsächlich auch irgendwelche Helfer vor Ort sind, mit Spiegeln gearbeitet wird. Und letztendlich ist es so, dass in Wahrheit natürlich immer nur präzise Mechanik und perfektes Timing dahinter steht. Aber Harry schaut sich auch das genau an und wie es eben damals in der Branche üblich war, kauft und verkauft er auch Tricks, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also entweder um es selbst einzusetzen bei Shows oder um eben ein bisschen Geld zu machen.
Okay.
Weil, und das ist ganz wichtig eben in dieser Branche, und ich glaube, das ist bis heute so, dass man ganz ungern offenlegt, wie der Trick funktioniert.
Logisch.
Harry war aber anders als seine Kollegen davon überzeugt, dass vor allem die Vorführung, also die Show-Effekte, entscheidend waren für das Gelingen des Tricks. Und seine Darstellung oder sein vielleicht wichtigstes Zitat ist tatsächlich das, dass er gesagt hat, dass selbst alte Tricks funktionieren, als ob sie neu wären, wenn die Darstellung stimmt.
Die Illusion ist alles
eigentlich. Ja, richtig. 1893, als er sich für seine Auftritte mal wieder auf der Halbinsel Coney Island befindet, trifft es sie dann wie den Schlag. Er verliebt sich Hals über Kopf. In Bess, einer Tänzerin der Gruppe Floral Sisters. Vielleicht treffen sie sich im Backstage-Bereich, vielleicht auch nicht, das ist nicht ganz gesichert. Aber Beatrice Rana, die deutschstämmig ist und 18 Jahre alt damals, die kann auch ihren Blick nicht von dem stattlichen 20-jährigen Harry abwenden. Und keine 3 Wochen später, David, am 22. Juni 1894 sind sie verheiratet.
Wie man es damals gemacht hat. 3 Wochen reichen auch zum Kennenlernen.
Ganz klar, die jeweiligen Verwandten, darunter Cecilia, die erfahren erst nach der Hochzeit davon. Mm. Und ja, da Bess katholisch war, war das auf beiden Seiten nicht ganz so einfach. Mm. Aber vor allem Cecilia akzeptiert ihre Schwiegertochter sehr schnell. Immerhin eine Frau mehr in der Familie, wo sie doch jetzt schon 6 Söhne hat. Und deshalb geht es am Ende gut. Harry heiratet tatsächlich aus Liebe. Aber gleichzeitig eignet sich Bess auch perfekt als Partnerin, da sie sportlich ist, außerdem sehr klein und zierlich. Und jetzt kommen wir zu dem Trick, den er bereits mit seinen Brüdern schon ausprobiert hat, aber er wird erst mit seiner neuen Frau jetzt damit berühmt werden, zu seinem neuen Lieblingstrick, und der heißt Metamorphosis.
Okay.
Ja. Und damit lagst du. Richtig.
Ah ja, natürlich. Ich dachte gerade, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Jetzt erinnere ich mich, ein paar Pausen gemacht bei der Aufnahme. Ja, also wirklich die Verwandlung, die Metamorphose. Ich weiß aber jetzt immer noch nicht auf Basis des Namens, auch wenn ich mich freue, dass ich es richtig geraten habe, was der Trick eigentlich ist. Und Victor, jetzt erzähl mal, was sein Durchbruch da, ich vermute noch, dass sie dann sehr klein und wahrscheinlich auch recht flexibel ist. Also vielleicht hat das was damit zu tun, dass sie sich gut irgendwo reinquetschen konnte.
Sicher auch, eine Truhe ist auf jeden Fall im Spiel. Und am Anfang befindet sich Harry Houdini in der Truhe.
Ah.
Meistens noch verschnürt in einer Art Sack. Und dann wird er dort in die Truhe eingelassen. Und 3 Sekunden später, nachdem er vorhin einmal kurz zu war, steht er plötzlich vor den Fans, ne, vor dem Publikum, verbeugt sich, und in der Truhe befindet sich
seine Frau.
Bess. Ja, richtig. Genau, das war der Trick. Der Jubel der Zuschauer war groß und das hat ganz gut funktioniert. Und dieser Trick, der gilt übrigens bis heute als ein Klassiker der Zauberkunst, wird immer noch aufgeführt. Aber auch dieser Trick bringt noch nicht den ganz, ganz großen Durchbruch. Auch da dauert es jetzt noch ein bisschen. Und 1897 ist er dann sogar so weit zu sagen, ja gut, also ich probiere das jetzt noch ein Jahr, das soll er wirklich zu Bess gesagt haben. Und wenn das dann nicht klappt, dann gehe ich einer geregelten Arbeit nach. Es gibt auch das Gerücht, dass er das fast jedes Jahr gesagt hat.
Ja, was wäre die dann? Doch boxen.
Keine Ahnung. Aber es kommt ja nicht so weit.
Ja.
Er ist aber zum Zeitpunkt auch noch erst 24 Jahre alt. Das heißt, natürlich steht ihm die Welt noch offen. Aber er ist ja schon auch sehr gut in dem, was er da macht. Nur scheinbar hat ihn noch niemand so richtig entdeckt. Dann aber fühlt er sich sogar richtig am Boden zerstört, nennt sich sogar finished, als er Ende Januar 1898 bei einer Aufführung in Chicago blamiert wird und sich nicht aus Handschellen befreien kann, weil sie vorher manipuliert wurden.
Von niemand anderem?
Ja.
Ach,
sie wurden manipuliert. Es waren Handschellen von der Polizeistation in Chicago, die das Verschlusssystem so manipuliert hatten, dass es selbst mit Dietrich unmöglich war, sie aufzumachen. Und dann vor allem eben in einer bestimmten Zeit.
Okay.
Also das erfährt er dann später, dass der Wachtmeister da eben die Federn der Handschellen wohl mit den Metallstücken ausgetauscht hat. Mhm. Und es dann unmöglich war. Und dann wird er fuchsteufelswild natürlich und bezeichnet sich selbst als finished. Aber soweit kommt es dann nicht. Er ist nicht finished. Auch wenn er hier ganz kurz vor dem K.O. steht. Ende des Jahres 1898 betritt nämlich ein neuer Mann das Leben von Harry Houdini. Und das ist Martin Beck, ein jüdischer Einwanderer aus der Slowakei. Und er wird jetzt ihn tatsächlich zu dem Mann machen, der er jetzt werden wird. Er ist Manager mehrerer Vaudevilles, wie die Varieté-Theater zu dieser Zeit genannt werden. Und er ist total begeistert von Harry Houdinis Befreiungs- oder sogar Entfesselungskünsten. Und er sagt ihm, spezialisier dich darauf. Mach nur noch das, denn dann wirst du der Größte.
Junge, ich mach dich zum Star, hat er eben gesagt.
die treffen sich zusammen, trinken vielleicht auch noch, weiß nicht, ob sie Wein mit heißer Schokolade trinken.
Natürlich, Victor, das war der Schrei Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, selbstverständlich, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Vor allem für jemanden, der keinen Alkohol trinkt.
Mit Sicherheit. Alkoholfreier Wein. Ja, und quatschen dann kurz zusammen zu dritt mit Bess, die natürlich auch am Tisch sitzt. Die war immer dabei und war auch immer seine Partnerin auf der Bühne, auch wenn Harry immer derjenige war, der dann die Lorbeeren abbekommen hat. Und er sagt ihm, become Escape Artist. Er macht es dann auch. Und das wird ihm jetzt wirklich Tür und Tor öffnen. Also er wird jetzt zunächst einmal bei ihm in einem Vaudeville-Theater auftreten, ist da erstmal für eine halbe Saison auch drin und fast komplett ausgebucht. Und dann tourt er erst durch die USA und dann damit tourt er auch durch Europa.
Ja.
Also ist jetzt wirklich der Startschuss für die Karriere. Und das ist interessant, weil unter dem Telegramm, das ihm zugeschickt würde, von diesem Martin Beck, der ihm diese Chance ermöglicht, steht von handschriftlich von Harry Houdini geschrieben, This Wire changed my whole life's journey.
Ja, hat das aufgehoben.
Ja, ja. Das ist sehr schön, als Historiker einen deutlicheren Beweis gibt es eigentlich nicht. Und er wird jetzt von Stadt zu Stadt ziehen und überall erwartet ihn eine euphorische Fanmeute. Und damit, ich habe dir hier ein paar Plakate mal zusammengestellt, ausgedruckt und ich würde gern, dass du mal so ein bisschen sagst, wie er da genannt wird, wo er vielleicht unterwegs ist und wie er hier angepriesen wird.
Alles klar, liegen die hier vor uns?
Ja.
Okay. Ich glaube, das erste Mal, dass wir was ausgedruckt haben. Endlich mal echtes Papier. Okay. Ich starte mit dem ersten Plakat. Das hat Houdini, den hätte ich jetzt hier gar nicht wiedererkannt, aber man sieht so ein bisschen Augen-Make-up. Und es hat einen sehr, sehr magisch unheimlichen Touch. Hier geht's nämlich in die Geisterwelt. Do Spirits Return, also kehren die Geister vielleicht der Verstorbenen zurück.
Und die Antwort drauf?
Die Antwort nein. Und Houdini beweist es auch den Leuten, die da kommen, in seinen Shows. Also sehr, sehr mutig eigentlich, gerade nicht diese Schiene zu fahren. Also er sagt, ich weiß das wirklich. Passiert eigentlich. Okay. Dann haben wir das nächste. Das sieht fast aus wie so ein Wanted-Plakat aus dem Wilden Westen. Ja. Das ist nämlich die Challenge an Houdini im Theater. Und bei der Challenge geht es darum, dass er entkommt. Also, dass er sich entfesselt. Und das heißt quasi, man kann ihn herausfordern oder er fordert sich wahrscheinlich selber raus und dann zeigt er, dass er jedes Schloss wahrscheinlich knacken kann. Oh, und jetzt wird's richtig spannend. Jetzt haben wir sogar ein Foto. Da hängt Houdini in einer Art Zwangsjacke oder so, kopfüber und anscheinend vor 12.000 Menschen steht hier. 12.000 sind gekommen, um zu sehen, wie er sich in der Luft befreit. Oh, auch nicht schlecht. Und zu guter Letzt, das ist das Merkwürdigste, finde ich, Wintergarten. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, worum es da geht. Das könntest du uns vielleicht noch sagen, aber das ist Deutsch.
Ja.
Also hier ist er offensichtlich in Europa angekommen, vermutlich. Oder er hat irgendwie für die deutsche Community. Aber das sieht sehr mit so Sternen und so, sieht ein bisschen geheimnisvoll aus, auch ein bisschen zirkusmäßig. Alles dabei, aber ich würde sagen, der Fokus scheint ganz klar auf dieser Entfesselung zu liegen von den Plakaten und großer Pomp. 12.000 Leute, Fotos, Zirkus, Theater. Also man sieht hier, ist schon kein kleiner Fisch mehr.
Ja, du hast eigentlich alles Wichtige angesprochen. Also einerseits Antispiritist oder Antispiritualist, andererseits eben seine Entfesselungskünste, auch die Wetteinsätze, dass jemand, der ihm irgendwie Handschellen liefert, aus denen er nicht entkommen kann, $1.000 bekommt. Gleiches gilt bei anderen Gerätschaften. Er schreibt dann auch Firmen an und so weiter. Und er ist eben in Europa unterwegs und insbesondere in Deutschland.
Okay.
Also da hat er ein richtig großes oder im Deutschen Reich damals ein richtig großes Publikum, zumindest bis zum Zeitpunkt, als der Erste Weltkrieg beginnt. Mhm. Und das prägt jetzt seine nächsten Jahre. Er wird mehrfach täglich eigentlich auftreten und er wird jetzt pressewirksam immer einen Preis aufrufen für denjenigen, der es schafft, eben jetzt dem Handschellenkönig das Handwerk zu
machen.
Er ist in den USA, Ost- und Westküste, klar, dann Niederlande, Deutschland, habe ich gesagt, Frankreich oder auch Russland unterwegs. Es gibt sogar einzelne Schmiede, die werkeln 5 Jahre lang an Handschellen, die scheinbar dann eigentlich nicht zu knacken sind und er schafft es dann doch. Also Harry Houdini vor Tausenden von Zuschauern.
Ja, vielleicht auch eine gewisse Illusion dabei. Ne? Also man könnte jetzt vielleicht, wenn man Böses ahnt, sagen, dass vielleicht die Handschellen ihm doch vorher schon bekannt waren, wäre jetzt zumindest meine Vermutung.
Ganz am Ende habe ich vielleicht auch noch einen Hinweis, wie er es tatsächlich bewerkstelligt haben könnte. Herrscher vor allem wie Zar Nikolaus sind aber absolut begeistert von ihm. Völlig aus dem Häuschen.
Nicht schlecht.
Er macht ihn zu seinem persönlichen Vertrauten oder würde das gerne, aber Houdini will weiter in der Welt unterwegs sein. Er entkommt nämlich 1903 aus einem Karett. Das ist eine berüchtigte Transportzelle Baustelle, die mit Zinkblech ausgeschlagen war und mit der politische Häftlinge nach Sibirien verfrachtet wurden.
Ein Glück, dass er da rauskam.
Ja, und egal was es ist, das Prozedere bleibt immer ähnlich. Also Houdini stellt sich dann auch erstmal in einem Gremium, das überprüft, ob er einen Schlüssel oder ähnliches versteckt hält. Also er muss sich fast ganz ausziehen. Deshalb gibt es auch viele Bilder, wo man nur noch sieht, dass er irgendwie so eine Art Lederhose trägt, wenn überhaupt.
Speedo oder sowas.
Ja.
Ein Kneifer, ja.
Und dann befreit er sich in aller Öffentlichkeit aus einem verschlossenen Gegenstand. Harry Houdini wird jetzt auf jeden Fall sehr reich werden, kauft ein Haus in Harlem und dann sogar eine Robe, die wohl für Queen Victoria gefertigt wurde, für seine Mutter. Und als seine Mutter diese Robe getragen hat, war das für ihn wohl der glücklichste Tag seines Lebens. Bess und vor allem seine Mutter Cecilia, die waren wirklich alles für ihn. Er wird sich jetzt in den nächsten Jahren aus Gefängnissen, Handschellen, Ketten, Seilen und Zwangsjacken befreien. Aber er will natürlich weitermachen. Er möchte noch Größeres erreichen, schreibt Firmen an, dass sie ihm unmögliche Gegenstände schicken sollen, aus denen er sich eben niemals befreien könnte. Und dann bekommt er Schraubstöcke, Postsäcke, riesige Glühbirnen geschickt, gigantischer Briefumschlag, alles sehr werbewirksam natürlich. Er lässt sich auch in einen Football einnähen, lebendig begraben. Und David, er lässt sich sogar in den Bauch eines Wals einsperren, der in Boston an den Strand gespielt wurde, ein paar Jahre zuvor. Kadaver davon wohl einfesseln, also er wird erst in Fesseln festgemacht und dann muss er eben in diesen präparierten Kadaver rein.
Holy shit.
Wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht das eigentlich eher aus wie ein Oktopus oder eine Schildkröte, aber es ist eigentlich immer von dem Wal die Rede und das ist auch dementsprechend die Antwort auf unsere Frage.
Das hätte ich nicht gedacht. Dementsprechend lag ich da auch falsch. Aber okay, unangenehme Angelegenheit, aber Respekt an ihn. Und hat er sich nicht auch versenken lassen? Also hat er nicht auch unter Wasser solche Sachen gemacht?
Auf jeden Fall, dazu kommen wir auf jeden Fall auch noch. Okay. Wichtig ist auch noch die Entfesselung aus der Zwangsjacke, wo er eben rückwärts Bein festgemacht ist und rückwärts so hängt und sich dann irgendwie befreien kann, lässt sich dann in New York an einem Kran hochziehen.
Ja, nicht schlecht.
Es dauert 2:37, bis er sich da befreit hat und das ist genau das Bild, das du gesehen hast. Mhm. Das ist aus der Zeitung, das war in dem Fall kein Plakat, sonst muss man sich vorstellen, überall in den Städten, wo er ist, hängen überall seine Plakate, sein Gesicht ist überall. Dafür gibt er teilweise sogar noch mehr Geld dann auch aus oder investiert er selber, weil es ihm so wichtig ist, dass überall der Name Harry Houdini oder Houdini steht. Seine Kunststücke sind so spektakulär, dass er es erstmal vor Zar Nikolaus schafft und dann aber auch in ein Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten verwickelt wird, Woodrow Wilson. Und er soll ihm gesagt haben, also Woodrow Wilson, zu Harry Houdini, ich wünschte, ich hätte ihr Talent, mich aus einer misslichen Lage zu befreien.
Ja, der hat das wahrscheinlich nicht einfach gehabt, als er das erzählt hat. Zu dem Zeitpunkt ein umstrittener Präsident.
Absolut. Houdinis Ideenreichtum ist auf jeden Fall einmalig. Und das nicht nur als Entfesselungskünstler, sondern auch als Illusionist. Denn eine Taube, David, die kann ja jeder verschwinden lassen. Aber welches Tier kann vielleicht nicht jeder verschwinden lassen?
Ein Wal natürlich, Victor.
Wal gut, aber wir nehmen mal ein Säugetier, das auf dem Land unterwegs ist.
Ein Pferd.
Was Größeres. Was richtig Großes.
Ein Elefant natürlich.
Ja.
Okay.
Er lässt einen Elefanten
das
verschwinden.
Das größte Säugetier.
Ja, am Times Square, dort im Hippodrom-Theater, lässt er ihn einfach verschwinden.
Aha.
Jenny heißt die Elefantin. Und auch das gelingt ihm wohl. Und er springt auch, wie du es gesagt hast, von der Brücke vor Tausenden von Zuschauern.
Ja.
Ist dabei sogar in Holzkisten gefangen oder an Füßen und Händen gefesselt. Dann dauert es echt ziemlich lange, bis er wieder hochkommt. Mhm. Aber er hat ja als Kind lange, lange geübt, die Luft auch anzuhalten mit seinen Freunden. Erst in Milwaukee und später dann auch in New York im East River. Und 1912, David, befreit er sich erstmals aus der chinesischen Wasserfolterzelle. Mhm. Von der ich eingangs berichtet habe.
Ja.
Und zwar in Berlin ist das. 1911 wird die ausgetestet, 1912 dann vor der Öffentlichkeit. Die Chinese Water Torture Cell. Und das war wirklich Houdinis spektakulärster Entfesselungsakt. Er wurde kopfüber an ein Gerät fixiert, und zwar an den Füßen. Und dann wurde er langsam in einen Glasbehälter voller Wasser abgesenkt. Und das Publikum konnte in diesen Behälter reinsehen und eben sehen, wie Houdini da reingelassen wurde, während das Wasser immer weiter nach oben gelaufen ist.
Aber sie konnten wahrscheinlich war da eine Kiste noch, oder? Weil ich denke nicht, dass sie ihn beobachten konnten beim Befreien, sonst wäre die Illusion weg.
Es gab wohl keinen Doppelboden, aber diese Illusion, diese Entfesselung, das bleibt bis heute sicherlich mit einer der spektakulärsten. Er hat aber viele natürlich spektakuläre Dinge abgezogen, getan. Und bis heute gilt aber dieser Trick auch als einer der anspruchsvollsten Escape-Designs überhaupt. Ja, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie begründet er eigentlich seine waghalsigen Entfesselungen und perfekte Illusionen?
Das war die Frage. Du
hast die Antwort schon gegeben, David. Es gibt auch ein Zitat dazu von ihm, das eigentlich ganz klar sagt, wie er dazu steht. Mhm. Er sagt, anyone who believes in magic is a fool.
Okay. Das ist mal eine Ansage für den berühmtesten Zauberer der Geschichte ungefähr.
Ja, genau, wie zwiespältig er ist. Ich glaube, das ist uns schon aufgefallen. Aber er sagt immer wieder, nein, das hat alles mit Übung zu tun. Ja. Ich bin einfach ganz besonders schnell, ganz besonders stark, ganz besonders flink und in allem einfach der Beste sozusagen. Also Talent, Können, das ist für ihn ganz, ganz zentral und damit begründet er eben seine ganzen Tricks. Und ist damit auch einer der ersten Zauberkünstler, die sich ganz explizit gegen Spiritisten wendete und auflehnte.
Ja, das ist, finde ich, eigentlich tatsächlich sympathisch, muss ich sagen. Also, dass, obwohl er so bekannt dafür ist und er wahrscheinlich erzählen könnte, was er will, Eher eine, sagen wir mal, rationale Richtung eher einschlägt. Gerade in einer Zeit, wo diese spiritistischen Gedanken total ausufern. Da gibt es überall Anrufungen, Geister, Glauben, Gespräche mit den Verstorbenen. Das ist schon, haben wir ja auf dem Plakat gesehen, ne? Das ist schon eine Ansage, finde ich, dass er das nicht einschlägt. Also ich finde das, aus heutiger Sicht zumindest, finde ich das sehr sympathisch.
Ja, und anders als heute ist damals eben viel weniger das Ganze belächelt worden. Also diese sogenannten Seancen, die da stattgefunden haben,
die
von Spiritisten, die Anrufungen, genau, dass man Verwandte, die verstorben waren, auch mit denen in Kontakt treten konnte, die waren durchaus sehr beliebt, sehr begehrt. Und auch Harry Houdini hat tatsächlich diese Seance aufgesucht. Er wollte nämlich, auch wenn er es nicht wirklich glauben konnte, dass es funktioniert, doch mit der verstorbenen Mutter Kontakt aufnehmen. Die war inzwischen gestorben und hatte dabei entdeckt, dass das alles Bullshit war. Vielleicht vorne auch schon vermutet, aber dann erst das richtig entdeckt, gesehen und sich dann dazu entschlossen, da einen richtigen Kreuzzug draus zu machen. Also das prägt seine letzten Jahre ganz extrem, weil diese Musikinstrumente, die da in der Luft schweben, genauso wie irgendwelche anderen Objekte, hat er gesehen, da sind Drähte, da sind Spiegelhelfer. Das alles hat natürlich irgendeine Ursache oder irgendeinen Grund. Und jetzt beginnt sein Kreuzzug. Und vor allem gegen eine Person, gegen die kanadische Geisterbeschwörerin Marjorie Cranton. Und sie war bekannt dafür, dass sie als Beweis dafür, dass sie mit den Geistern in Kontakt stand, Ektoplasma aus ihrem Unterleib austreten ließ.
Das klingt sehr speziell, Victor.
Das war vermutlich dieses Ektoplasma. Das ist natürlich kein richtiger Stoff, aber so nennt man das.
Ja, weil es keine Geister gibt.
Aber es war vermutlich ein eingesetzter Tierdarm, eingewickelt in einem feinmaschigen Baumwolltuch.
Okay.
Und dass man das eben als Berührung mit der Geisterwelt begründete, das machte ihn komplett verrückt. Und er sucht jetzt weiter Seancen auf, aber er tat das, um den Betrug aufzudecken.
Ja.
Ne? Und er arbeitet dann auch mit Wissenschaftlern zusammen, erklärte ihnen die Tricks. Und dadurch scheiterte schließlich auch die spiritistische Medienikone Marjorie Cranton am Prüfverfahren des Magazins Scientific American, weil Houdini ihre angeblichen Phänomene als Betrug entlarvt.
Ja, ich meine, wer kennt sich besser damit aus, mit den Tricks, als er? Ne? Er ist natürlich genau die Person, die das Know-how hat, um zu sagen, ich sehe hier den Draht, ich weiß, was du machst.
Ja, aber gleichzeitig bestand ja sein Lebensunterhalt eigentlich genau darin, Illusionen zu erzeugen, die er mit der Täuschung auch über seine Herkunft ja eigentlich auf die Spitze trieb.
Aber das ist ja auch clever, weißt du, weil je mehr Unklarheiten und Doppeldeutigkeit oder Widersprüche du konstruierst, desto, sagen wir nach dem Motto, jede Presse ist gute Presse, auch schlechte, desto mehr können die Leute darüber diskutieren und dann reden sie mehr über ihn und dann überlegen sie sich das mehr und eine richtige Antwort kennt am Ende dann doch nur er.
Ja, und eine Antwort auf einige seiner Tricks könnte ein entscheidender Kuss gewesen sein. Und zwar hat Bess häufig vor den Kunststücken Harry Houdini sehr innig geküsst.
Ja, okay.
Und das vor dem einen oder anderen Sprung ins Wasser, Gang in die Milchkanne oder Wasserzelle. Und das lässt die Vermutung durchaus zu, dass er hier kleine Objekte wie Sägen oder auch Schlüssel appliziert bekommen hat.
Per Zunge.
Über die Zunge, ja genau. Ja. Also besonders groß konnte es dann nicht sein, zumindest wenn es in diesem Fall so funktioniert hat. Und ich habe jetzt eigentlich nur einen kleinen Teil von Houdinis Leben bisher erzählen können. Man könnte wahrscheinlich und damit wirklich einen ganzen Podcast füllen. Also er schrieb auch Bücher, er fuhr schnelle Autos, er flog das erste Doppeldeckerflugzeug in Australien, war überhaupt einer der Ersten, der überhaupt so ein Flugzeug besaß, weil er so reich war, spielte in Filmen mit, saß der wichtigsten Zaubergesellschaft vor, der Society of American Magicians, sammelte dann auch noch ganz, ganz viele Texte, obskure Texte auch, und hatte deshalb auch eine ganz außergewöhnliche Bibliothek, und er trat auch jeden Abend und meistens auch tagsüber noch mehrfach in überfüllten Theatern auf. Also dieser Mann hat wirklich eine unglaubliche Lebensgeschichte. Und in einer Graphic Novel zu Harry Houdini heißt es, dass es sein stetes Bestreben war, es der Welt zu beweisen, dass er der größte Showmensch aller Zeiten war. Auch wenn das bedeutete, die Wahrheit ein wenig zurechtzubiegen. Doch war er zugleich voller Hingabe. Er liebte seine Frau Bess über alles. Bis 1971 zweifelt niemand an der Herkunft Harry Houdinis. Er war in Appleton, Wisconsin geboren. Dann aber entschloss sich die sogenannte Society of American Magicians dazu, die Wahrheit herausfinden zu wollen. Und so führte die Spur dann doch nach Budapest.
Ah.
Das könnte ja alles über ihn ändern. Ne? Man könnte ihn ja dann vielleicht als Scharlatan entlarvt haben. Aber ehrlich gesagt hat es in der Rezeption nicht so viel geändert. Diese alte Wahrheit hat sich auch in so viele Köpfe eingebrannt, auch seine ganzen Kunststücke, seinen Namen, dass er bis heute eine Legende ist und dass er es wirklich geschafft hat, auch diese Geschichte über seine Herkunft so sehr zu vertuschen, dass sie auch bis heute noch von einigen nicht geglaubt wird, also dass er nicht aus den USA kommt. Obwohl Harry Houdini sein Leben lang gegen Spiritisten kämpfte, hielt er sich diesen Weg offen. Er und Bess machten ein Codewort aus für den Fall, dass sie nach dem Tod kommunizieren könnten, wie eben diese Seance-Fraktion behauptet hat. Und das Codewort war Rosabelle Believe. Das war der Lieblingssong der beiden. Dann auf einer Tournee 1926 kommt es zu einem schrecklichen Vorfall. Harry Houdini kündigt an, dass er durch die Anspannung seiner Bauchmuskulatur jeden Faustschlag in den Unterleib problemlos übersteht.
Das ist das, wovon ich am Anfang geredet hatte.
Zwei Studenten erfahren davon, suchen Houdini in seiner Garderobe auf und der Houdini lässt sie gewähren. Augenzeugen berichten, dass die beiden ihm nicht genug Zeit gelassen haben, um sich auf die Schläge vorzubereiten. Jedenfalls verschlimmern die Schläge bereits bestehende Bauchschmerzen, die er vorher hatte. Aus Stolz hatte Houdini bisher keinen Arzt aufgesucht, aber jetzt hatte er keine Wahl mehr und der Arzt stellte dann eine akute Blinddarmentzündung fest. Houdini trat aber weiter auf, bis es wirklich gar nicht mehr ging und er dann in ein Krankenhaus eingewiesen werden musste, wo sich dann die Annahme des Doktors bestätigte. Sein Blinddarm war geplatzt. Am 31. Oktober 1926, an Halloween, vor exakt 99 Jahren, stirbt Harry Houdini. Und damit ist die Geschichte zu Ende.
Tja, mit einem Paukenschlag, der irgendwie wahrscheinlich passt zu dem Mann, der alles erreichen wollte, es auch geschafft hat, aber dafür immer volles Risiko gegangen ist und dann quasi ja eigentlich letzten Endes an seinem eigenen Trick stirbt, könnte man vielleicht so sagen. Und sehr, sehr spannend. Also ich habe mir vor allem gedacht, dass ja natürlich die Entdeckung seines wahren Lebens vielleicht das hätte ändern können, aber durch die Tatsache, dass er doch auf eine Art immer recht ehrlich war und ja nie von der Magie jetzt behauptet hat, dass das sein ganzes Geheimnis wäre, sondern gesagt hat, dass es eben auch auf ihn ankommt und auf seine Athletik, finde ich, bleibt er für mich auch sympathisch. Und deswegen auch diese Sache, dass er da ein bisschen getrickst hat als Showman, die macht ihn für mich auch nicht weniger zur Legende. Vielleicht liegt es auch an dieser Ehrlichkeit über die Tricks und an seinem Engagement, kann man ja fast sagen, für die Wissenschaft, dass er am Ende uns doch sympathisch in Erinnerung bleibt. Aber ich glaube, er passt auch mal wieder genau in diese Zeit. Also wir können ablesen, was das für eine konfliktreiche und kontrastreiche Zeit ist. Moderne in den USA, Industrialisierung, soziale Gegensätze und zum einen Teil starke Religiosität, Glaube an Wunder und Geister und zum anderen Teil die Wissenschaftlichkeit. Und er ist irgendwo dazwischen, ne, mit dieser Magie. Ich glaube, da sieht man viel über die Gesellschaft zu dieser Zeit. Und das finde ich war sehr, sehr, sehr spannend. Und wir haben schon gemerkt, dass wir mindestens zwei weitere Folgen da draus machen können, denn ich glaube, diese kanadische Geisterbeschwörerin und ihr Ektoplasma, die wäre doch auch mal noch eine Folge wert und auch sonst die soziale Entwicklung, die du beschrieben hast. Sehr, sehr spannend. Und Victor, da müssen wir natürlich sagen, hier muss man eigentlich weiterlesen. Also ich will noch mehr erfahren und die Tricks, da gibt's ja bestimmt noch einiges, weil ich habe früher auch gab's eine Sendung mit einem Maskenmagier, der das aufgedeckt hat, wie wenn denn die Tricks wirklich passiert. Was hat sich Houdini dabei gedacht? Wie hat er das entwickelt? Ich wette, dazu gibt's auch noch mehr in der Literatur. Und du kannst uns sagen, wo wir noch weiterlesen können.
Richtig. Eine Sache, vielleicht noch zwei von drei Fragen, da hast du richtig beantwortet.
Das ist ganz gut.
Das ist nicht immer in der Folge jetzt direkt vor Ort aufgelöst. Nur der Corpus Flexio, den hatte ich mir natürlich ausgedacht,
das aber war nicht schlecht. Ne? War nicht schlecht, aber konnte ich dann doch ausschließen.
Also den findet ihr auf jeden Fall nicht in der Literatur, soweit ich weiß.
Noch nicht, ja.
Eine tolle Biografie ist von Poznanski Joe. The Life and Afterlife of Harry Houdini. Da kommen auch ganz bekannte aktuelle Zauberkünstler zu Wort, wie Dorothy Dietrich oder David Copperfield.
Ah ja.
Und der ist in Austausch auch mit dem bekanntesten Biografen von Harry Houdini, John Cox, oder dem wichtigsten Forscher darüber. Also das sind auf jeden Fall Literatur, die ich empfehlen kann. Und es gibt dann noch eine Art Coffee Table Book, Escaping Obscurity, The Travel Diary of Harry Houdini, 1887 bis 1889. Auch von John Cox, und das ist herausragend. Das ist ein ganz dickes, großes Buch mit ganz vielen Bildern, und tatsächlich wird dort sein Tagebuch nochmal direkt abgelichtet und etliche Plakate, Zeitungsberichte und so weiter. Also da lernt man ihn so richtig gut kennen. Und genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich noch weiter darüber informieren möchte.
Sehr schön, das sind die Details. Das sind genau die, die ich brauche. Und dann machen wir hier unser Schlussplädoyer eigentlich. Also wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr weitere Folgen über Magie und über Geschichte hören wollt oder irgendwas ganz anderes, dann folgt uns gern überall, unterstützt uns auch gerne. Ihr könnt, wie gesagt, sehr gerne unsere Premium-Variante nutzen und His2Go weiter am Laufen halten mit uns gemeinsam. Alle Details dazu, die Vorteile wie zum Beispiel Werbefreiheit, ein bisschen Bonus-Content vorab konsumieren, das steht alles in der Beschreibung, auch wie wir uns mit euch in Kontakt setzen können, wie ihr uns erreicht. Alles weiter dazu unter der Folge. Und dann geht es in weniger als 7 Tagen tatsächlich schon weiter, Victor, weil wir machen jetzt auch einen magischen Trick. Wir springen ja jetzt nach dieser Folge in unseren Montagsrhythmus. Das heißt, am 5. Januar werdet ihr schon die nächste Folge hören. Und da wir einiges aufgenommen haben, wissen wir beide ja schon, worum es geht, und können sagen, diesmal geht's aufs Meer. Und es geht auch um was sehr Brisantes. Es geht um Piraterie. Eine bekannte Geschichte, und darauf könnt ihr euch freuen. Dann hören wir uns am 5. Januar wieder. Bis dahin, bleibt gesund und munter, kommt gut ins neue Jahr, denn das ist die letzte Folge gewesen, und wir hören uns im nächsten Jahr.
Ja, vielen Dank euch allen und tschüss.
Bis dann, ciao.